Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Willkommen zur neuesten Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod. Heute mit einer Premiere. Wir sitzen nämlich live in der Urania mit Publikum, das trotz Corona relativ zahlreich ist. Und ein Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, ist der Palliativmediziner Achim Rieger ist heute da. Und wenn ich mir vorstelle, wenn wir beide auf einer Party stehen und was wir beruflich machen, wird wahrscheinlich zu 90% gesagt, das könnte ich nicht. Wie kommt man auf die Idee, Palliativmediziner zu werden? Wann bist du falsch abgebogen?
Ja, also erstmal guten Abend in die Runde. Hallo alle. Ich bin gerade richtig abgebogen, würde ich mal sagen. Ich bin vielleicht so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zur Palliativmedizin gekommen, weil ich in der Zeit Arzt geworden bin, als es in Berlin keine Arztstellen gab. Deutschlandweit war es schwierig, in Berlin noch schwieriger. Kurz nach der Wiedervereinigung wurden die Kliniken zusammengelegt, die Stellen gestrichen und können sich heute junge Mediziner gar nicht mehr vorstellen. Ich war schon drauf und dran, Norwegisch zu lernen, um in den hohen Norden zu ziehen und wollte eigentlich Onkologe werden und habe 1995 damals noch im städtischen Krankenhaus Neukölln in der Onkologie gearbeitet und es gab keine Anschlussmöglichkeit für mich. Und die Frage war dann Norwegen oder ich probiere es hier nochmal. Und dann suchte eine onkologische Praxis in Charlottenburg einen Homecare-Arzt, hieß das damals. Das war ein neues Projekt. Das gab es erst seit 2 Jahren, das zum Ziel hatte, schwer krebskranke Patienten am Lebensende zu Hause zu betreuen, um zu verhindern, dass sie nochmal ins Krankenhaus müssen, wo die meisten eigentlich doch nicht sterben wollen. Und ich dachte, okay, ich mache das, auf die Weise bleibe ich vielleicht in der Onkologie. Ich erinnere mich noch gut, es gab eine ZDF-Reportage ein paar Wochen zuvor über dieses Berliner Projekt. Ich war gerade bei Freunden zu Besuch. Da wurde ein Arzt begleitet, der das machte und wurde porträtiert. Und als ich das gesehen hatte, dachte ich, ich rufe sofort an und sag ab, das mache ich nicht, das geht ja gar nicht. 24 Stunden erreichbar sein, keiner außer mir trägt die Verantwortung, was da passiert. Da habe ich gedacht, da bin ich völlig überfordert. Hab dann natürlich doch angefangen und habe dann schnell gemerkt, dass ganz viel in dieser Arbeit zusammenkam, was ich mir als junger Student immer gewünscht habe. Also ich wollte nicht nur Laborwerte behandeln und Befunde erheben, sondern ich wollte eigentlich mit den Menschen reden können. Ich wollte deren Lebenssituation erfassen können. Ich habe das von Anfang an extrem genossen, nach Hause zu kommen, selber Gast zu sein. Nicht wie in der Klinik, wo die Patienten, da ist das Bronchialkarzinom oder da ist der Hodentumor oder irgendwie so etwas, sondern ich war plötzlich an einem Klingelschild, da hat ein Hund gebellt. Ich dachte, oh, ist der groß, ist der klein? Wie wird das sein, wenn ich reingehe? Und dann hat sich für mich ein ganzes Universum erschlossen, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Die Einrichtung, die Freunde, die Bekannte. Und das war für mich auch von Anfang an ein sehr entscheidendes Erlebnis. Und ich habe gemerkt, dass alles, was ich tue, sofort eine Auswirkung hat und dass ich ganz viel Positives in der Situation bewirken kann, auch wenn klar ist, dass das Leben endet, früher oder später, aber dass die Menschen eine ganz große Bedürftigkeit haben in so einer Situation. Und da hatte ich das Gefühl, ich bin angekommen, ich brauche eigentlich gar nichts anderes mehr machen. Und was gibt's Schöneres im Leben, als beruflich das Gefühl zu haben, ich muss nicht suchen, sondern ich habe gefunden.
Wir müssen vielleicht für die Zuhörer mal erklären, lief das damals schon, weil der Begriff Palliativmedizin ist eine relativ junge Abteilung im Bereich Medizin, lief das schon unter dem Begriff Palliativmedizin, was du da angefangen hast zu machen?
Eigentlich nicht wirklich. Also Homecare war so das Stichwort in Berlin. Noch heute sagen die Berliner oft zum Palliativmediziner der Homecare-Arzt oder die Homecare-Ärztin. Und ich habe dann auch noch mal 1,5 Jahre in der Charité auf der damals neuen Palliativstation gearbeitet, die zur Onkologie gehört. Da sagten dann die Kollegen oft, ach, ihr seid so die Händchenhalter, oder? Ihr haltet immer die Händchen bei den Patienten. Und eine kleine Anekdote, vor 3-4 Jahren habe ich eine große Markise am Haus bekommen. Da waren die Handwerker. Ich komme nach Hause von der Arbeit. Ich habe dann bei der Arbeit so ein Schild auf dem Dach, Arzt im Einsatz, damit es mit dem Parken leichter ist. Dann sagt der Handwerker zu mir, ach, was machen Sie denn? Sie sind Arzt. Dann sagte ich, naja, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ich bin Palliativmediziner. Sagt er, oh, da haben Sie es aber auch nicht immer leicht. Da dachte ich, oh, ist viel passiert zwischen 1997 und 2017. Also mittlerweile kennen doch die meisten Menschen die Inhalte von Palliativmedizin und wissen, dass es dabei um die Begleitung von Menschen am Lebensende geht.
Und hast du dann quasi als junger Arzt, der du warst, hast nochmal in der Charité nochmal eine separate Ausbildung genossen zum Homecare-Arzt?
Ja, es gab damals noch keine Ausbildung. Also das Eintrittskriterium für die Zulassung bei der Berliner Kassenärztlichen Vereinigung, der Praxisinhaber musste das genehmigen lassen, war eine Erfahrung zu haben in der Onkologie. Es ging ja damals nur um Krebspatienten und in der Sterbebegleitung. Also man sollte schon Menschen am Lebensende begleitet haben. Aber ein Curriculum, eine Zusatzbezeichnung, wie es das heute gibt, gab es damals noch nicht. Ich habe dann in der Folge das Glück gehabt, dass ich mich in der Fachgesellschaft engagieren konnte und wir haben
die für Palliativmedizin
und haben dann so in den ersten 2-3 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit, so 98, 99, überhaupt erstmal ein Curriculum entwickelt. Was soll einer können, der sich später dann Palliativmediziner nennt?
Und was soll er können?
Ja, vor allen Dingen, ich sage immer, er braucht eine Pflicht und eine Kür. Also die Pflicht ist im Prinzip, sich auszukennen mit den notwendigen Medikamenten, die man einsetzen muss gegen Schmerzen, gegen Übelkeit, Schlaflosigkeit, Angst oder Luftnot. Aber die Kür ist das, was im Prinzip nicht in einem Curriculum passt, was da nicht drin steht, wo Fragen eigentlich der inneren Haltung eher berührt sind, wie ich mit Menschen rede, wie ich mit Menschen umgehe. Fragen von Respekt, Fragen von Achtsamkeit, Fragen von Autonomie, das sind Dinge, die eigentlich mehr die eigene Lebenseinstellung betreffen. Ja, das sind die wichtigsten Dinge, die man dafür braucht.
Also das ist schon auch ein interessanter und großer Schritt vom, ich werde Onkologe, ich möchte Menschen in einer Krebssituation im besten Falle mittelfristig oder langfristig heilen können, zu, ich werde ein Arzt, der Menschen dabei hilft, korrigiere mich bei der Definition, möglichst leidensfrei zu sterben.
Ja, also die Erfahrung, die ich damals in der Onkologie gemacht habe, war, dass die allermeisten Menschen, die ich dort gesehen habe, auch nur eine sehr begrenzte Lebenserwartung hatten. Und ein befreundeter Onkologe, der niedergelassen war, hat mal zu mir gesagt, weißt du, im Prinzip machen wir ja auch alle hier Palliativmedizin, weil die meisten Menschen, die wir haben, haben nur eine kurze Prognose. Da mag sich heute einiges geändert haben mit den modernen Therapien, leben viele Tumorpatienten deutlich länger. Aber ich habe gesehen, dass die Fachärzte dort, die in der Klinik gearbeitet haben oder auch später niedergelassen waren, eben nicht gut darauf vorbereitet waren, mit Menschen diese wichtigen Gespräche am Lebensende zu führen. Und insofern war das etwas, wo ich finde, auch jeder Onkologe muss das können. Und da hat in den letzten Jahren auch ein großer Bewusstseinswandel stattgefunden. Am Anfang waren wir für die Onkologen immer eher so ein bisschen so wie die Konkurrenz, ja, also die ihnen vielleicht die Patienten abspenstig gemacht haben, dass sie dann nicht mehr zur Therapie gegangen sind. Aber letztendlich ist das System auch ein bisschen schuld daran. Ein befreundeter Onkologe sagte mal zu mir, weißt du, wenn ich einen Patienten habe, der mit seiner Ehefrau im Wartezimmer sitzt und ich habe die Befunde auf dem Tisch und sehe, die Krankheit hat wieder Fahrt aufgenommen, es sind neue Metastasen da und dann kommt er rein mit seiner Frau und beide schauen mich erwartungsvoll an und sagen, und wie geht es jetzt weiter? Dann sagt er, dann gibt es immer was ich denen anbieten kann und letztendlich habe ich gar keine Zeit, mit denen über das Wesentliche jetzt zu reden, vielleicht zu sagen, das ist jetzt nicht das Wichtige. Und außerdem werde ich ja gar nicht dafür bezahlt. Ich werde ja bezahlt, dass ich mit denen Therapien mache. Das System ist ein Problem.
Und ist es was für die, die das nicht wissen, du als Palliativmediziner, hast du denn mehr Spielraum im sich um den Menschen kümmern?
Absolut. Ich gehe immer erst wieder weg. In der Regel ist es ja so, ich arbeite ja ambulant, also ich fahre unser Team. Wir Ärztinnen und Ärzte fahren zu den Patienten nach Hause oder ins Hospiz, manchmal auch ins Pflegeheim. Ich gehe immer erst weg, wenn ich den Satz gesagt habe, haben Sie noch Fragen? gibt es noch Dinge, die noch offen sind, die noch geklärt werden müssen. Das kann manchmal nach 10 Minuten schon so sein, dass alles okay ist, nichts weiter zu klären ist. Ich komme dann beim nächsten Mal wieder. Es kann aber auch mal 1 Stunde oder 2 dauern. Und diese Spielräume brauche ich beim Arbeiten. Und ganz besonders, wenn ich die Patienten überhaupt zum ersten Mal kennenlerne.
Und die bekommst du auch, weil ich kenne es nur von meiner Mutter, die auch Ärztin in einer Allgemeinpraxis ist, die quasi mir eigentlich permanent erzählt, dass sie nur noch im Takt abrechnet und eigentlich das, was sie machen müsste, nämlich, ne, wie sagt sie es immer so schön, viele, gerade ältere Leute kommen eher, um zu sprechen und die Krankheit wird vorgeschoben, dass das quasi durch die kassenärztliche Vereinigung dann nicht mehr abrechenbar ist.
Es ist so, dass es mit Einführung der sogenannten spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, das nennt man SAPV, dass es dafür ein eigenes Honorarsystem gibt. Und dieses Honorarsystem lässt einen etwas sicherer arbeiten, anders als Hausärzte, die irgendein Budget haben, von dem man nie weiß, wann habe ich es ausgeschöpft, bekomme ich jetzt noch was für den nächsten Patienten oder nicht mehr, weiß ich ganz genau, dass ich für jeden Besuch ein bestimmtes Honorar bekomme. Das Honorar ist in Ordnung und prima bemessen. Ich kann jetzt sagen, ich will aber trotzdem immer noch mehr, dann würde ich aber gegen meine eigenen Prinzipien denken und handeln. Also habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich komme mit dem aus, was ich habe. Ich brauche keine wirtschaftlichen Ängste zu haben, dass ich gegen den Baum fahre, mit der Art zu arbeiten. Aber ich habe auch immer genügend Zeit, die ich brauche, um die wichtigsten Dinge zu klären. Und wenn ich es nicht tue, Erik, dann fällt es mir auf die Füße, weil der Patient, der in Angst und Unsicherheit zurückbleibt, der ruft mich in der Nacht an. Ich bin 24 Stunden erreichbar. Da, wo ich weggehe und das Gefühl habe, die wichtigsten Themen sind besprochen und das Wichtigste ist geklärt, die Medikamente sind besprochen, die Ängste sind besprochen, dann weiß ich genau, der Patient und auch die Angehörigen haben kein Problem damit, bis zum nächsten Besuch zu warten mit ihren Fragen. Also da ist ganz viel Rückkopplung dabei bei dieser Art.
Was mich interessiert, ich sehe es bei uns auf Arbeit, ne? Wenn Familien sich bei uns als Bestattern melden zu einem Zeitpunkt, wo der Mensch noch nicht verstorben ist. Kommen die häufig so ganz langsam in den Laden rein und sind erstmal unsicher, weil es sich so ein bisschen wie Verrat anfühlt. Ne? Ich gestehe jetzt ein, dass du sprichst jetzt sehr viel über Krebs, es gibt sehr viele andere Erkrankungen, ich gestehe gerade ein, dass wir gegen diese Krankheit nicht gewinnen werden, dass das Leben zu Ende geht. Siehst du das, wie schwer das Menschen fällt, den Schritt zu tun, ich rufe jetzt in der Praxis von Achim Rieger an. Was ist der Schritt, der davor passieren muss?
Die meisten sind ja erleichtert, wenn sie diesen Schritt getan haben. Den haben die häufig schon vorher getan, weil sie ja schon in der Behandlung ihrer Erkrankung schon viele Erfahrungen gemacht haben, oft mit diesen Erfahrungen nicht glücklich gewesen sind und sich dann fragen, was kann es noch geben? Welchen Weg kann ich vielleicht für mich selber finden? Und wo sind meine Grenzen auch in der Therapie? Und häufig ist es so, dass es Patienten sehr schwer fällt, ihren Ärzten und Therapeuten in Anführungsstrichen einen Korb zu geben, zu sagen, ich gehe an dieser Stelle nicht mehr weiter. Die sind dann eher sehr erleichtert, wenn sie bei mir sind. Wobei es 2 Gruppen von Patienten gibt, nämlich die, die sich selbst entscheiden und sagen, ich suche einen Palliativmediziner auf, früher oder später. Manche tun das ja auch schon zu einem Zeitpunkt, lange, lange bevor sie sterben, weil sie eine Diagnose mit einer in Fausten lebensbegrenzenden Prognose bekommen haben, vielleicht noch viele Jahre vor sich haben.
Also kurz, du musst mal erklären, was in Faust heißt für die, die
das nicht... In Faust ist lebensbegrenzend nicht mehr heilbar. Und bei anderen ist es so, dass sie erst kommen, wenn die letzten Lebenstage angebrochen sind und nicht aus freien Stücken kommen, sondern weil die behandelnde Klinik sagt, wir überweisen sie jetzt an einen Palliativmediziner. Und manchmal wissen die Angehörigen und Patienten gar nicht, was das ist. Die sind dann sehr in Sorge. Und es gibt Situationen, wo man zum Erstbesuch kommt und ein Angehöriger empfängt einen an der Tür und sagt, Sie dürfen über alles reden, aber bitte nicht darüber, dass mein Mann bald sterben wird. Ich weiß das, aber ich möchte nicht, dass er das Gefühl hat, wir reden hier übers Sterben. Und wenn ich 1/2 Stunde mit dem Patienten alleine bin, sagt er zu mir, Sie dürfen mit meiner Frau über alles reden, aber nicht über das Sterben. Ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit habe, aber sie soll sich nicht so viel Sorgen machen.
Das kenne ich aus Bestatter, genau diese Gespräche, wo man dann denkt, könnt ihr bitte einmal miteinander sprechen. Was, glaube ich, viele Menschen interessiert ist, ab wann hat dann, wenn ich mich um meine Oma, die jetzt, was weiß ich, eine beginnende Demenzerkrankung hat, die ist jetzt 84, die Zeit wird absehbarer. Ab wann habe ich denn den Anspruch oder sie in so eine ja doch erstmal gut klingende Unterstützung durch einen Palliativmediziner zu kommen?
Das ist nicht ganz leicht, weil im ambulanten Bereich sind zwei Dinge getrennt. Es gibt die allgemeine Palliativversorgung und die spezielle. Und es ist so, dass die spezielle Palliativversorgung, so hat es der Gesetzgeber vorgesehen, erst dann in Kraft tritt, wenn praktisch der Patient nicht mehr von alleine zum Arzt gehen kann, wenn er darauf angewiesen ist, zu Hause aufgesucht zu werden, wenn der Hausarzt sagt, ich schaffe das jetzt nicht mehr, das wird mir jetzt zu viel. Und er hat ja eigentlich das Bedürfnis, vielleicht schon viel früher über seine Situation zu sprechen. Und dann liegt es am einzelnen Hausarzt, ob er in der Lage ist, dieses Thema aufzugreifen, ob er vielleicht auch eine Basis-Weiterbildung in diesem Bereich Palliativversorgung hat. Aber der spezialisierte Palliativmediziner kann das nicht frühzeitig tun. Bei mir ist es was Besonderes, weil unser Team ist auch zum Teil ein hausärztliches Team. Also zwei meiner weiteren Kollegen arbeiten so wie ich, auch mit einer kleinen Sprechstunde. Das heißt also, zu mir kann man also auch kommen, wenn man nicht erst am Lebensende ist, sondern wenn man vielleicht die Diagnose bekommen hat und sagt, ich habe gelesen, da gibt es doch eine Praxis für hausärztliche und Palliativmedizin. Da mache ich mal einen Termin und gehe hin. Manchmal sehe ich die Patienten dann 3 Jahre nicht mehr. Die haben dann ein Erstgespräch geführt und haben gesagt, ich möchte eine Patientenverfügung machen, können Sie mich dazu beraten? Wie wird das sein? Wie ist Sterben? Wo kann man sterben? Und wenn Sie diese Fragen geklärt haben, gehen Sie zurück in die Therapie und kommen dann manchmal Jahre später wieder zu mir. Aber diese Kombination aus einer Möglichkeit der hausärztlichen Betreuung und dann am Ende nicht abgeben zu müssen oder andersherum, nicht schon frühzeitig dabei sein zu können und erst auf dem letzten Meter dabei sein zu können, diese Kombination, wie wir sie haben, finde ich eigentlich optimal.
Kannst du für mich mal beleuchten, was leistest du als Palliativmediziner, was ein Allgemeinmediziner nicht machen kann? Also auch meine Mutter kann mir im Zweifel Schmerztabletten verschreiben, ja, wahrscheinlich auch stärkere. Ja. Also was ist quasi das, was dein medizinischer Bereich an einem, vielleicht machen wir mal einen konkreten Fall, ne, dass du mal erklärst, ja, wie läuft das ab? Da kommt jemand und sagt, ich habe, nenn mal eine Erkrankung, die wahrscheinlich sehr typisch ist, ich habe einen Hirntumor.
Ja, einen Hirntumor zum Beispiel, wobei natürlich da manchmal so die Fähigkeit, Dinge zu begreifen und zu verstehen, oft schon sehr eingeschränkt ist. Ich nehme dir mal ein anderes Beispiel, Bronchialkarzinom, was ganz Häufiges, was viele Menschen haben. Und er merkt sehr schnell, was anders ist, ist einmal, wie du schon selber gesagt hast, ich habe viel mehr Zeit, es gibt keine Taktung. Hier geht es darum, 2 Dinge sagen zu können, mit einem Rezept wieder rauszugehen, sondern jemand ist da, hört zu, das ist ein großer Unterschied und kann sich diese Zeit nehmen, bekommt sie auch honoriert. Das zweite ist, dieser Mensch ist für mich auch immer erreichbar, nie jemand anders, sondern immer der gleiche. Ich lasse meine Telefonnummer vor Ort und egal, ob es Samstag oder Sonntag ist, ob es an Feiertagen ist, ob es abends um 8 ist, im Notfall, im dringenden Fall bin immer ich erreichbar und niemand anders. Jemand, der die Situation kennt, der andere weiß, wer am Telefon ist, weiß, wie ich aussehe, ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und ein anderes Prinzip ist natürlich, dass wir in einem Netzwerk auch arbeiten. Das heißt, wir müssen keine Angst haben, Krankengymnastik oder Atemtherapie oder Lymphdrainage zu verordnen. Die Angehörigen müssen keine Angst haben, wenn sie mit einem Betäubungsmittelrezept zur Apotheke gehen. Wir sind letztendlich ein weiter gestricktes Team mit spezialisierten Pflegekräften, mit einer Netzwerkapotheke, mit einer Physiotherapeutin. Wir haben eine Koordinatorin bei uns im Team. Das alles sind Dinge, wo wir auf einem hohen professionellen Maß ein Maximum auch an Lebensqualität und Sicherheit für die Patienten erreichen können. Das war nicht immer so. Das hat sich in den letzten Jahren erst so entwickelt.
Wenn du das Wort Lebensqualität benutzt, mach das doch mal fassbar für mich. Also auch die Familien, die ich begleiten durfte als Bestatter, da war natürlich viel körperliches Leid und ganz häufig auch die Thematik, gerade wenn Menschen sehr nah diesen Sterbensprozess begleitet haben, dass sowas wie auch Erlösungsmomente gab, ne, wo man sagt, ich bin froh, dass der nicht mehr leiden muss unter seiner Erkrankung. Wie weit ist denn die Palliativmedizin aktuell, wenn du beschreiben möchtest, wie doll kannst du Leiden lindern?
Also ich bin zunächst mal absolut tolerant, was jemand selbst unternehmen möchte, um seine Lebensqualität wiederherzustellen. Ich hatte mal einen Musiker, der hatte einen Tumor im Halsbereich und der wurde über so eine PEG, so eine Sonde über die Bauchdecke ernährt und der hatte auch Schwierigkeiten mit dem Schlucken, das ging gerade noch so. Und dann sagte der zu mir, also ich kann hier über drei Ecken ein bisschen Koks besorgen. Darf ich das? Dann habe ich gesagt, du, ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Aber wenn das so ist, er war immer sehr erschöpft, sehr müde, dann, wenn dir das gut tut, dann tu das vielleicht. Und dann hat er das vor der Visite so ein ganz kleines bisschen hat er genommen und sagte, jetzt bin ich für eine Stunde wach, jetzt können wir uns gut unterhalten. Dann hat er mich gefragt, sag mal, ich würde so gerne noch mal ein Espresso und einen Grappa trinken. Das war so ein absoluter Italien-Fan. Und da habe ich gesagt, mach das doch, probier das doch. Und am nächsten Tag sah ich ihn im Hospiz, wie er ein Espresso und einen Grappa bekommen hat. Und er sagte, das hat so klasse geschmeckt, das war so toll. Also Lebensqualität ist extrem individuell und ist nicht bestimmt durch Therapiepläne, sondern immer die Frage, was ist jetzt für dich gut? Mhm. Ich habe gerade eine besondere Situation, dass ich gerade drei Patienten habe, die durch zwei Söhne versorgt werden. Also zwei Söhne, die ihren Vater versorgen. So. Und die machen das total klasse. Also eine ganz eigentlich nicht so häufige Konstellation. Der eine war selbst Arzt und die beiden Söhne, der eine kommt aus den USA, der andere kommt aus Hamburg. Der Vater hat denen das Kochen beigebracht früher. Die Jungs haben gesagt, also Jungs, der eine ist 2 Jahre älter, der andere 2 Jahre jünger als ich, sagten, unsere Mutter hat immer Wasser anbrennen lassen, aber unser Vater, der konnte fantastisch kochen und er liebt Espresso. Da sind wir wieder beim Espresso. Die machen dem jeden Morgen, machen die ein Espresso und dann wird eine Einkaufsliste gemacht. Schwäbischer Kartoffelsalat mit Brühe. So muss er gemacht werden und nicht anders. Und dann kriegt der Vater eine kleine Portion, das reicht ihm völlig aus, mehr schafft er gar nicht. Und das ist für mich Lebensqualität, zu Hause zu sein, in der Familie zu sein und immer wieder individuell zu gucken, was ist mein Ding, ja? Was macht mir Freude?
Was ich gerade spannend finde, ist, du redest sehr über eine psychologische Ebene des Leidenlinderns. Ich glaube, oder wenn ich über mich spreche, ne? Also einer meiner hypochondrischen Momente ist Angst vor unkontrollierbarem Schmerz am Lebensende, Angst vor der Angst. Mhm. Ist das was man unter heutigen Gesichtspunkten lindern kann? Wo sind da die Grenzen von dem oder was ist machbar in der Palliativmedizin?
Also aus meiner Erfahrung ist Angst ein ganz zentrales Symptom. Also ohne Angst ist fast niemand in so einer Situation. Wir haben alle Angst, du hast gesagt, vor Leiden, Angst vor Schmerzen, Angst vor unkontrollierbaren Situationen, vor Autonomieverlust, Angst vor auch davor, dass alles zusammenbricht, dass meine Angehörigen sich nicht mehr verstehen, wenn ich mal nicht mehr da bin, nichts zusammenhalte. Also entscheidend ist, Angst zu lindern. Alles andere an Symptomen kommt häufig erst danach. Und Angst lindert man, indem man erstmal Vertrauen schafft. Also zu sagen, wenn Situationen auch unkontrollierbar werden oder scheinbar unkontrollierbar sind, habe ich auch immer noch Mittel und Möglichkeiten für sie, ein Mindestmaß an Kontrolle wiederherzustellen. Und sei es, dass man am Lebensende zu der Maßnahme einer Sedierung greifen muss, also einer Verminderung des Bewusstseins, damit schwerste Leidenssituationen nicht mehr wahrgenommen werden. Und man kann natürlich auch Medikamente einsetzen.
Also kurz für mich als Nichtmediziner, sedieren heißt nicht unbedingt schmerzlindernde, sondern eher wahrnehmungsreduzierend.
Genau, die Schmerz ist natürlich hauptsächlich eine Wahrnehmungsangelegenheit und die Wahrnehmung wird reduziert, aber ohne dass ich dann dabei die Schmerzmedikamente nicht mehr geben würde. Die werden natürlich auch in so einer extremen Situation wie einer Sedierung. Sedierung heißt das Bewusstsein vermindern. Das kann hin bis zu einer Tiefe sein, wo man gar nicht mehr bei Bewusstsein ist. Es kann aber auch bedeuten, dass ich nur das Bewusstsein ein wenig reduziere, sodass ich vielleicht so in einer Art Dämmerzustand bin, aber auch noch ansprechbar bin, dass solche Situationen zur Not auch erzeugt werden können, um am Lebensende schwerste Krisen, schwerste Leidenssituationen zu überbrücken. Das brauche ich gar nicht oft. Aber wenn diese Themen zur Sprache kommen, dann ist das eine extreme Erleichterung für die Patienten.
Zu wissen, es würde gehen.
Ich hatte heute ein langes Gespräch mit einem Patienten, den ich schon länger kenne. Als Palliativpatient habe ich ihn aufgenommen mit einer Leberzirrhose und damals mit schweren Anzeichen, dass die Leber nicht mehr richtig arbeitete. Ich habe ihn dann ein Jahr lang sehr ungewöhnlich im Hospiz begleitet. Er war immer stabiler und stabiler, es ging ihm gut. Er war wieder in einem relativ guten Zustand, sodass wir nach einem Jahr sagen mussten, es geht jetzt nicht mehr im Hospiz. Die Krankenkasse sagt irgendwann, jetzt, das machen wir nicht mehr. Dann haben wir ihn in ein Pflegeheim verlegt. Ich habe ihn aus meiner palliativärztlichen Betreuung wieder in eine mehr hausärztliche übernommen. Und jetzt hat er in der vergangenen Woche, er ist jetzt gerade vielleicht 2 Monate im Pflegeheim, die Diagnose eines Zungengrundkarzinoms bekommen. Er ist 82 Jahre alt, ein sehr differenziert denkender Mensch, war mal Alkoholiker in seinem Leben. Und jetzt hat er, wie das dann so geht, Termin hier, Termin dort, nächste Woche Dienstag OP-Termin. Hatte heute
Um
das Karzinom zu behandeln. Es wird dann operiert, bestrahlt wahrscheinlich. Der Ausgang ist nicht ganz klar, ob er noch sprechen kann, ob er noch schlucken kann, ob er eine Kanüle zum Atmen braucht oder eine Ernährung durch die Bauchdecke. Und er hatte das Gefühl, er kann sich jetzt gar nicht mehr entscheiden. Der Druck war so groß, die Termine waren gesteckt. Und der leitende Chirurg hat ihm das alles erklärt und gesagt, wir können das alles, wir machen das alles, es ist für uns alles möglich. Hat er sich heute lange mit mir unterhalten, hat gesagt, wissen Sie, ich will das eigentlich gar nicht, aber ich habe so große Angst davor.
Was will er nicht?
Diese Operation, ja. Er sagte, wenn ich auf dem Tisch bleibe, ist alles in Ordnung, wenn ich nicht mehr wach werde, aber ich weiß das ja nicht. Und wenn mir das alles blüht hinterher, ich kann mir ein Leben eigentlich so nicht mehr vorstellen. Und was soll ich tun? Ich habe Angst davor, dann irgendwann, wenn ich es nicht tue, an dem Tumor zu ersticken, weil ich keine Luft mehr bekomme. Und dann haben wir dieses Thema zum Beispiel angesprochen.
Also gut, der Tumor sitzt quasi unter der Zunge.
Zunge wächst in den Rachen hinein und hat eben dann alle diese Komplikationen wie eben Atmung, Sprechen, Schlucken. Der Weg ist dann vorgezeichnet, wenn man sich dagegen entscheidet. Aber andersherum ist auch die Angst groß vor den vielen Leiden, die daraus entstehen, vielleicht noch über Jahre mit den vielen Einschränkungen. Und man kann sich vorstellen, mit 82 sagt man sich vielleicht, das muss ich nicht mehr haben, das möchte ich vielleicht gar nicht mehr. Und mit dieser Gewissheit, dass er weiß, ich begleite ihn auch in Krisensituationen und selbst wenn es so käme, es muss ja gar nicht so kommen, ganz oft sind die Ängste ja viel größer als die realen Umstände es sind, bin ich da und begleite ihn. Es hat ihn dazu bewogen, nach einer Stunde in der Charité anzurufen und zu sagen, ich habe mir es überlegt, geben Sie den Termin nächste Woche Dienstag jemand anders, ich werde mich nicht operieren lassen.
Das heißt, ich übersetze es mal so kurz für mich, du nimmst mit deinen Gesprächen auch Patienten aus einem Modus, dass alles, was möglich ist, muss gemacht werden.
Ja. Ich rede Ihnen das nicht aus, aber ich unterstütze Sie, wenn Sie darüber nachdenken, einen anderen Weg zu gehen. Noch ein Beispiel. Ich bin auch Prüfer für das Fach bei der Berliner Ärztekammer. Da kommen dann Fachärzte in die Prüfung und machen diese Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Hatte ich vor kurzem einen Tumorarzt für den Magen-Darm-Trakt, einen onkologischen Gastroenterologen. Er hat seine Prüfung prima gemacht und nach der Prüfung fragen wir dann immer mal, ändert sich jetzt was dadurch, dass Sie jetzt auch Palliativmediziner sind? Überlegte der kurz und sagte, ja, die Dinge sind jetzt nicht mehr so einfach wie vorher. Fand ich sehr interessant, die Antwort. Ich sage, wieso? Er sagt, naja, vorher, klar, Tumorstaging, dann die Tumorformel, nach der Tumorformel wird die Therapie festgelegt. Heute frage ich eher nach der Biografie auch und frage mich, was wollen die Menschen eigentlich? Wie leben sie? Wie sind ihre Lebenserfahrungen? Was erwarten sie noch von dem Leben? Wie sind sie aufgehoben? Und er sagte, das macht die Sache jetzt nicht mehr ganz so einfach. Fand ich eine schöne Antwort und ich finde, gute Art zu denken.
Das ist auf jeden Fall eine Realität, die wir in unserer Arbeit auch häufig sehen, wie häufig Menschen, die zu uns kommen und wissen, dass sie sterben oder auch die Familien, nachdem jemand gestorben ist, sagen, hätten wir vorher ein besseres Bild von dem gehabt, was so eine Therapie gegen welche Krankheit auch immer mit sich bringt, wir hätten uns vielleicht anders entschieden. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich höre häufiger, gerade wenn Menschen, dann bleiben wir beim Thema Krebs, dass wenn die schon 2 Chemotherapien mitgemacht haben, dass dann, wenn dieser Erfahrungshorizont da ist, die Entscheidung zu sagen, wisst ihr was, ich akzeptiere das jetzt und ich versuche mir noch eine gute Zeit zu machen und gehe nicht nochmal ins Krankenhaus. Mhm. Ich finde, das ist ein Gedanke, der quasi, ne, ich bin jetzt 41, wo man sich auch hinarbeiten muss, dieses, das ist okay, dass Sachen zu Ende sind. Ne? Also kannst du auch nochmal auf die Corona-Ebene sofort hochheben. Mhm. es wird irgendwann passieren, wir werden sterben und das zu akzeptieren.
Ja, dazu habe ich natürlich viele Gedanken, nicht? Also ich sage manchmal so ein bisschen ironisch, lebend kommen wir hier nicht raus. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das Leben endet. Das Leben kann früh enden, das Leben kann spät enden. Man kann alles richtig machen, nicht rauchen, Sport machen, sich richtig ernähren und trotzdem stirbt man früh. Gerade habe ich die Nachricht gehört, Wolf-Dieter Poschmann, so ein Sportmoderator, den ich total klasse fand, immer so ein großer, schlanker Leichtathlet.
Aber der ist auch 72 geworden.
70 geworden, aber man denkt, so einer wird doch 80 oder 90. Ja, der hat doch alles perfekt gemacht. Und wie gesagt, andere, die haben sich eigentlich nichts geschenkt im Leben und werden ganz alt.
Man der Altkanzler Schmidt ist mein...
Genau, ne? Das ist so der Klassiker. Dann würde jetzt hier ein Aschenbecher stehen wahrscheinlich. Jeder muss dazu seinen eigenen Weg gehen. Und die Therapeuten, wollte ich dazu auch nochmal sagen, das war ein anderer Gedanke, sind ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt manchmal sehr aggressiv therapierende Onkologen, manchmal auch Onkologen, die das Thema Lebensende und Fortführung der Therapie auch schon sehr früh ansprechen. Ich bin auch so ein bisschen milder geworden, als ich früher war. Früher war ich da oft verärgert, wenn die Patienten noch Therapien bekamen. Aber wie an dem Beispiel vorhin schon zu sehen war, manche Menschen können das gar nicht denken. Die wollen eigentlich auch unbedingt und die wollen auch weiter therapiert werden, weil sie sich das nicht zugestehen wollen, anders an das Lebensende vielleicht heranzugehen. Aber
glaubst du, liegt das an dem Menschen oder liegt es an einer fehlenden Kommunikation seitens der Ärzte?
Ist schwer zu beurteilen, da will ich mir auch gar kein Urteil erlauben. Man hört manchmal Dinge, die nie jemand so gesagt hat. Ich habe das erleben müssen, dass immer wieder behauptet wurde, hat mir nie jemand gesagt. Aber glaubhaft hat die Kollegin oder der Kollege gesagt, wir haben so oft darüber gesprochen. Dinge können manchmal gar nicht ankommen. Dann gibt es den Aspekt, das Sprichwort von Mark Twain, if you have a hammer, everything looks like a nail. Wenn du einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel. Also wenn ich Onkologe bin, behandle ich alles mit Chemotherapie, als Chirurg behandle ich alles chirurgisch und ich habe auch ein Hammer in der Hand, das ist die Palliativmedizin. Und ich bin insofern milder geworden, als dass ich auch gesehen habe, es gibt ja viele Menschen, die profitieren von diesen Therapien, nur kriege ich sie nicht zu sehen. Meine Brille ist auch eine ganz bestimmte. Und nur weil ich diese Fälle alle sehe, heißt das ja nicht, dass viele andere sehr profitiert haben von diesen Therapien.
Also weil du es gerade ja auch so schön gesagt hast, dass, ne, also als du angefangen hast in den 90ern, waren viele Erkrankungen, Todesurteile, die heute behandelbarer sind. Ne? Also so, wenn du jetzt über das Bronchialkarzinom sprichst, wobei die, glaube ich, in den letzten 20 Jahren haben die da Quantensprünge in der Entwicklung gemacht.
In der Entwicklung und in den Kosten, muss man auch sagen. Ja, das ist schon sehr interessant. Also wenn ich manchmal so eine Tablettenschachtel in der Hand habe, es ist ja so, wenn jemand verstorben ist, dann übergeben uns häufig die Angehörigen so eine ganze Tüte mit übrig gebliebenen Medikamenten. Und dann sehe ich da so ein Medikament und bin neugierig, was es ist und google das mal und sehe dann, die Packung kostet 4.000, 5.000, 8.000 Euro und denke, jetzt hast du hier einen Kleinwagen in der Hand. Und überleg manchmal, wie viel Mühe und Kraft es gekostet hat, in den letzten 20 Jahren Palliativmedizin zu etablieren, wie spottbillig diese Therapie ist, verglichen mit diesen Therapien oft, und wie häufig es vorkommt, dass wir manchmal Patienten in die Palliativversorgung bekommen, die diese Medikamente noch einnehmen sollen. Da kriege ich dann schon ein Problem, wenn es heißt, oder wenn die Patienten dann auch mit dem Bewusstsein kommen, mein Arzt hat mir aber gesagt, ich muss das unbedingt weiternehmen. Ich muss meine Kosten beantragen zur Kostenerstattung bei der Krankenkasse. Jeder einzelne Patient muss beantragt werden. Und das ist etwas, da finde ich, ist ein Ungleichgewicht da.
Obwohl du auch sagen musst, du bist gerade vor Jahren, also muss ich mal leider sagen, mein Vater arbeitet quasi für die Konkurrenz, der ist in der Pharmaindustrie und da gab es genau die Untersuchung, dass je angstmachender die Krankheit ist, dass da schon auch nochmal eine Korrelation zum Preis der Medikamente ist. Und das ist nicht unbedingt immer mit Forschungskosten zu tun hat. Und natürlich hast du recht, da gab es jetzt ja auch genug Skandale in die Richtung, was einfach mit onkologischen Behandlungen an Schindluder betrieben wurde. Ich weiß, gab es vor Jahren diese, wo der Apotheker mit dem Arzt zusammenarbeitete. Und natürlich hast du recht, wenn du sagst, ne, solange der Hammer da ist, wollen die den benutzen. Ich finde eher was interessant, was mich nochmal auch aus deiner Perspektive, die Änderung des Blickwinkels der Ärzte. Ne? Also wie lange war der ich weiß nicht, welchen hippokratischen Eid du abgelegt hast. Hast du schon den neuen?
Also ich kann mich gar nicht entsinnen, überhaupt einen geleistet zu haben.
Du bist aber also Arzt, oder?
Vielleicht habe ich was unterschrieben an der Stelle, wo ich nicht wusste, was es war. Aber die Vorstellung, dass man, die meisten Menschen haben einen Eid leistet, einen Eid irgendwo, das glaube ich, das tut eigentlich niemand. Das ist eher eine Haltungsfrage. Das ist ein Kodex, dessen man sich bewusst sein muss.
Also vielleicht nicht zur Erklärung für die Zuhörer auch. Ich weiß nicht wann, aber zumindest wird gerade oder wurde der hippokratische Eid ja angepasst. Habe ich das falsch im Kopf?
Da weißt du mehr als ich.
Ja, also wirklich zu nicht heilen, sondern Leiden lindern als Formulierung. Und das fand ich sehr interessant, was du mit Geisteshaltung sagst. Ne? Also weil das ja auch was mit Akzeptanz zu tun hat.
Ja, es gibt vielleicht verschiedene Begriffe, die ein und dasselbe beschreiben. Also durch die Etablierung der Palliativmedizin hat der Aspekt der Lebensqualität ja auch wesentlich an Bedeutung gewonnen. Und die Hospizbewegung hat ja sehr früh dieses Motto formuliert: Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zuzuführen, sondern den Tagen mehr Leben zu geben, als eine wichtige Prämisse. Ein bisschen abgegriffen ist es natürlich in der Zwischenzeit. Aber natürlich geht es auch sehr darum, und das ist auch extrem wichtig, sich das klarzumachen und auch dem bewusst gegenüberzutreten. Das hat ja auch eine gewisse Historie. In den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren hat die Intensivmedizin Wahnsinnsfortschritte gemacht in der ganzen Welt. Menschen konnten über Krisen hinweg am Leben erhalten werden, konnten auch wieder gesund werden. Und die Medizin hat sich als sehr mächtig erlebt. Die
ersten Herztransplantationen, ne? Was, Herzblatt, 70er Jahre, ja, Südafrika.
Genau, und wenn wir heute, wir kennen alle die Bilder in Covid-Krisen, wie die Intensivstationen aussehen, da denken wir alle, meine Güte, umgeben von Apparaten und Geräten, Menschen, die sich dazwischen bewegen als Therapeuten und trotzdem noch Empathie und Zuwendung auch Platz geben müssen. In dem Maße, wie auch klar war, dass wir eben, wie ich sagte, eben nicht lebend rauskommen, wir uns eben auch um die Frage kümmern müssen, wenn alle diese Mittel und Maßnahmen und Gerätschaften nicht mehr helfen, wenn die Therapien nicht mehr funktionieren, was machen wir dann mit den Menschen? Hat ja der Palliativmedizin den Weg geöffnet und letztendlich ist es eine ganz alte Form der Medizin, eine ganz ursprüngliche. Früher konnte man vielleicht kaum heilen und Ärzte oder Heiler haben sich darauf verstanden, Leiden zu lindern. Und dass dieser Aspekt wieder modern ist, Palliativmedizin ist eine ganz moderne Medizin, finde ich, ist was extrem Gutes und was sehr Beruhigendes.
Ein Satz, der mir im Ohr dabei immer bleibt, ist, einen sterbenden Patienten nicht als Verlust wahrzunehmen, als nicht als Niederlage in der Arbeit. Ja. Wie beschreibst du denn die Situation der Palliativmedizin in Berlin? Sind die Angebote so, dass die Menschen, die versorgt werden müssten, versorgt werden? Ist das ausbaufähig?
Also, als ich angefangen habe, das war 1997, als Palliativmediziner zu arbeiten, gab es meines Wissens drei Palliativstationen. Eine im Malteser Krankenhaus, eine damals im Krankenhaus Spandau und eine im Krankenhaus Havelhöhe. Es gab noch kein stationäres Hospiz, es gab noch keine Zusatzbezeichnung, es gab 5 Homecare-Ärzte, von denen ich einer war. Heute haben wir eine völlig andere Situation. Wir haben zahlreiche Palliativstationen, wir haben bestimmt 15, 16 stationäre Hospize, wir haben ein dichtes Netz von spezialisierten Palliativteams ärztlicherseits und in der Pflege, Netzwerk, Apotheken, ambulante Hospizdienste, die ehrenamtliche Begleitung geben und vieles, vieles mehr, also ein großes Netzwerk. Und in Berlin haben wir schon eine besonders gute Situation, weil wir auch eine sehr frühe Entwicklung hatten. Wir haben schon viel früher als andere Regionen angefangen, palliativmedizinische Projekte zu etablieren. Und das Homecare-Projekt war damals europaweit eines der allergrößten zur Versorgung von sterbenden Patienten. Und viele dieser Erfahrungen sind letztendlich auch eingeflossen in die Gesetzgebung, die dann dazu geführt hat, dass wir eine flächendeckende Palliativversorgung in Deutschland aufbauen konnten. Aber, den Satz will ich noch hinzufügen, ist es immer noch so, dass wir Patienten oft nicht aufnehmen können, weil wir voll sind, weil wir so viele Patienten haben, trotz der großen Dichte, die immer noch Kontakt suchen. Und die stationären Kollegen sagen, es ist nichts schwieriger, als einen Patienten, wenn wir keine privaten Kontakte haben zu Palliativteams, einen Patienten in diese Versorgungsform unterzubringen. Also es könnte noch mehr geben.
Ich stelle die Frage noch mal einen weiter sogar zurück. man hat ja häufig, also auch ich, ne, im Bestattungsbereich so den eingeschränkten Blickwinkel, da geht das dann alles immer um das Thema. Dennoch habe ich häufig das Gefühl, deswegen gibt es ja auch die Abende wie heute, dass der Begriff Palliativmedizin ist vielleicht da, aber was das quasi inhaltsmäßig bedeutet, dass das noch nicht alle wissen. Glaubst du denn, dass zumindest im Kollegenkreis, wenn ich in der medizinischen Betreuung bin, dass die Menschen, die davon wissen müssen, dass es diese Option gibt, dass die davon erfahren?
Das größere Problem sind eher die organisatorischen Defizite, dass oft im Alltag von Kliniken darauf kein Wert gelegt wird, keine Zeit ist, diese Kontakte zu knüpfen, dass Patienten entlassen werden, manchmal nur mit dem Hinweis, rufen Sie da an, wenn Sie zu Hause sind. Die machen Palliativversorgung. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil wir brauchen auch ein bisschen Vorlauf. Wir müssen auch die Patienten einplanen. Wenn wir dann einen Anruf bekommen am Freitagnachmittag, ja, mein Mann ist heute aus dem Krankenhaus entlassen worden und wir haben Ihre Telefonnummer bekommen, ja, kommen Sie heute zu uns, dann haben wir ein großes Problem. Also es ist gar nicht so sehr der Punkt, dass man vielleicht nicht weiß tatsächlich, wie es funktionieren könnte und was es gibt, sondern dass es so große organisatorische Defizite gibt, dass auch auf der anderen Seite, sage ich mal, da, wo die Patienten noch behandelt werden, dass man sich dafür die Zeit nehmen muss, die Patienten auch gut überzuleiten, gut anzubinden, damit die Dinge reibungslos funktionieren. Wenn ich erst das Rad oder wenn ich erst alles von hinten aufrollen muss, wenn ich komme und niemand weiß etwas, alles ist chaotisch, es gibt keine Hilfsmittel, kein Pflegebett, es ist kein Pflegedienst benachrichtigt, da gibt es ein großes Problem. Ich habe ja gesagt, für mich ist eins der wichtigsten Aspekte, auch beim ersten Besuch Angst zu lindern. Wenn aber der Angstberg so groß ist und organisatorisch alles im Argen liegt, dann habe ich auch große Probleme und muss aufpassen, nicht ins Schwimmen zu kommen. Das ist schwierig.
Bist du dann im normalen Alltag auch der Arzt, der kommt, wenn der Patient, den ihr betreut, verstorben ist?
Genau, das ist ganz wichtig. So eine Leichenschau, so nennt sich das, ist ja begleitet durch Formalitäten. Das ist der sogenannte Leichenschauschein, das ist ein furchtbares Wort. Ein Formular, auf dem die Todesursache festgehalten wird und vor allen Dingen ein wichtiges Kreuz gemacht werden muss, nämlich das Kreuz natürliche Todesursache, unklare Todesursache, nicht natürliche Todesursache. Die natürliche Todesursache ist klar, jemand verstirbt an den Folgen seiner Erkrankung. Die unklare ist, ich weiß es nicht genau, die nicht natürliche ist, hier ist vielleicht ein Suizid geschehen, hier ist vielleicht ein Mord geschehen oder hier ist ein schwerer Unfall passiert. Wenn jetzt ein Fremder kommt, der die Situation nicht kennt, dann passiert es sehr häufig, dass die Notärztin, der Notarzt in der Situation oder auch der kassenärztliche Dienst sagt, hier ist eine unklare Todesursache. Das bedeutet, dass dann die Polizei benachrichtigt werden muss, dass dann die Gerichtsmedizin benachrichtigt wird, dass in der Regel der Leichnam beschlagnahmt
wird. Im Normalfall, der muss beschlagnahmt werden.
Muss beschlagnahmt werden. Dann wird darüber entschieden, ob nochmal obduziert wird, bis der Leichnam wieder freigegeben wird. All das können wir ja verhindern, wenn wir den Menschen, den wir begleitet haben, auch im letzten Moment nochmal mit einer Leichenschau uns selber von ihm verabschieden können und damit klarstellen, wir können ja auch die begleitenden Menschen beraten und sagen, dass sie zum Beispiel, das wissen viele, nicht 36 Stunden Zeit haben, auch den Verstorbenen noch zu Hause zu behalten, noch mal reinzugehen ins Zimmer, noch Freunde und Angehörige kommen zu lassen. Das ist was ganz Wichtiges und das macht, ich will nicht sagen, die Sache rund, das ist ein bisschen unangemessen, aber es gibt zumindest Möglichkeiten, auch nach dem Tod des Menschen noch ein würdiges Umgehen zu finden, Rituale wieder zu entdecken, was wichtig ist. Wir sagen dann auch häufig erstmal, nehmen Sie sich Zeit, setzen Sie sich erstmal hin. Sie müssen jetzt gar nichts machen. Manche denken, ich muss sofort alles Mögliche
jetzt
einleiten.
Bestatter,
den Bestatter
sofort
anrufen, die Polizei anrufen vielleicht. Ich muss zum Standesamt oder ich sage, machen Sie gar nichts.
Das ist so der häufigste, wenn ich nachts, ich kenne das wie du, ja, Telefondienst habe, du erstmal sagst, nee, Sie müssen jetzt erstmal nichts machen. So, ja. Das ist aber für viele Menschen, was ich auch verstehe, die haben sich da um ihre Mutter, um ihren Partner über Jahre minutiös gekümmert und auf einmal entsteht ein Nichts.
Ja.
Wie viele Jahre machst du es jetzt? Ich rechne gerade rückwärts.
24 Jahre mit einer kleinen Unterbrechung, davor 2 Jahre Onkologie. Also man kann schon sagen, vielleicht mit der onkologischen Zeit schon 25 Jahre.
Du hast nun das Glück, nah, also wahrscheinlich näher an den Patienten zu kommen als der normale Arzt, nenne ich das mal. Macht das was? Also natürlich macht das was mit dir, aber hat das, wie groß ist der Einfluss? Ne? Gibt es Geschichten, die du nicht aus deinem Kopf bekommst? Wie gehst du damit um? Weil du quasi, ne, bei dir stirbt jeder Patient.
Ja, es sterben bei uns im Team etwa 500 bis 600 Patienten pro Jahr. Wir sind 6 Ärzte, also man kann sagen, nahezu im Team 2 pro Tag, die versterben, 1 bis 2. Jeder von uns begleitet etwa 100 Menschen selbst, die dann verstorben sind am Jahresende. Und das macht natürlich was mit einem. Das wäre jetzt ganz vermessen und es wäre auch nicht gut zu sagen, es macht nichts mit einem. Vor allen Dingen macht es einen anderen Blick aufs Leben. Ich sage immer, es ist so ein bisschen wie als Kind, wenn man große Ferien hat, dann denkt man am Anfang der 6,5 Wochen, boah, wahnsinnig, 6,5 Wochen, und die 6,5 Wochen sind ganz schnell rum. Und man denkt, oh, das war's schon. Und Leben ist ein bisschen auch so. Als ich jünger war, habe ich gedacht, wahnsinnig viel Zeit hat man, was man alles machen kann. Als Kind will man vielleicht Astronaut werden oder was weiß ich, keine Ahnung. Je älter man wird, umso mehr merkt man, dass das Leben doch etwas ist, was doch irgendwie sehr flott irgendwann zuläuft. Und wenn ich jetzt mit Studenten unterwegs bin, dann fühle ich mich manchmal gar nicht so fern. Ich denke, es ist doch noch gar nicht so lange her, aber die wissen gar nicht, dass es mal eine Mauer gegeben hat. Ja, die können sich ein Leben ohne Internet und Smartphone nicht vorstellen. Und dann komme ich mir schon vor, wie Opa erzählt vom Krieg. Also, obwohl ich das nicht fühle, also mein Blick von innen nach außen, der hat sich gar nicht so sehr verändert. Das heißt, ich muss akzeptieren und feststellen, das Leben ist eine sehr begrenzte Angelegenheit. Und es kommt doch sehr darauf an, was ich mit dieser begrenzten Angelegenheit anfange. Worauf kommt's an? Worauf kommt's für mich an? Was ich sehe, ist immer wieder, dass es ganz traurig ist, wenn Menschen am Lebensende niemanden um sich haben. Wenn ich den Satz höre, ach, meine Kinder, ja, da habe ich seit 10 Jahren keinen Kontakt, ich weiß nicht, wo die leben. Wenn niemand da ist.
Wo man sagen muss, das ist, was man leider häufiger hört.
Häufig, ja, du kennst das auch als Bestatter, niemand ist da. Wenn aber, wie diese Beispiele von den Jungs, die sich gerade um den Vater so klasse kümmern, oder wenn Freunde sich ablösen vor Ort, oder wenn Krisensituationen sind und dann hört man schon mal den Satz, naja, in Krisen, dann sieht man ja, ist dann keiner mehr da. Aber andere sagen, nein, ich bin in der Krise und ganz viele melden sich und wollen mich unterstützen, dann komme ich auch für mich zu dem Schluss, dass das Wichtigste im Leben eigentlich die Beziehungen sind und die Art und Weise, wie man Beziehungen gestaltet zu seinen Freunden, in seiner Partnerschaft, zu den Kindern, dass man keine Dinge liegen lässt und dass es auch völlig in Ordnung ist, nicht ein Leben lang durchzuackern, sondern immer wieder auch zu gucken, wo sind Dinge, die mir Freude machen? Wie kann ich auch meine Batterie aufladen? Es ist völlig in Ordnung, auch mal abends ein Zigarillo zu rauchen, sage ich jetzt
schaffst,
mal.
Und schaffst du das? Weil das ist ja was, was ich... Ich habe so zwei entscheidende Momente. Also ich glaube, dass so die Geburt meiner Tochter hat echt auch nochmal so den Hypochonder in mir geweckt, weil auf einmal dachte ich, warte mal, jetzt, das lohnt sich ja zu bleiben. So, ne? Ja. Also da gibt es Sachen, die ich erleben möchte. Ich möchte sehen, ich möchte den allerersten Freund oder Freundin böse angucken, wenn der ankommt und meine Tochter anflirtet. Das ist was zum Beispiel, was meine Arbeit mit mir schon gemacht hat. Also ich merke, ne, ich höre halt keine Geschichten, die gut ausgehen, sondern bei mir wird aus dem kleinen Fleck, der da immer gekratzt hat, wo plötzlich Hautkrebs war, immer eine schlechte Geschichte. Und das ist schon was, wo auch meine Wahrnehmung, wo ich mich immer wieder korrigieren muss im Sinne von, nein, das ist nicht normal. Geschichten gehen nicht immer schlecht aus. Mhm. Wie ist das bei dir? Mhm.
Ja, Geschichten gehen nicht immer schlecht aus. Also ich denke, meintest du, gehen nicht immer gut aus?
Ja,
ja, du meintest, gehen nicht immer gut aus. Natürlich gehen Geschichten nicht immer gut aus. Ist aber auch nicht mein Anspruch. Ich kann sozusagen nicht dafür sorgen, was im Leben nicht gut gelaufen ist, in den letzten 2, 3 Lebensmonaten wieder gut zu machen. Was ich machen kann, ist zu versuchen, dass diese letzten 2, 3 Lebensmonate okay sind. Ja, das Mindeste, was ich machen kann, ist dafür zu sorgen, dass körperliches Leid nicht überhand nimmt. Und das Maximale, was vielleicht manchmal auch klappt, ist, dass man das Gefühl hat, jetzt konnte ein Leben richtig gut beendet werden. Wir konnten offen miteinander sein, Dinge, die noch offen waren, konnten erledigt werden, konnten geschafft werden. Und man merkt das manchmal an der Dankbarkeit, die einem entgegengebracht wird. Das ist manchmal völlig überwältigend. Selbst in Situationen, wo man das Gefühl hatte, es ist irgendwie, ach, alles war nicht richtig gut. Ich hätte es mir echt besser vorgestellt. In solchen Situationen kommen manchmal die Angehörigen zu einem und sagen, es war wunderbar. Sie haben uns so geholfen. Und man selber denkt in seiner selbstkritischen Art, was hättest du besser machen können.
Da geht es manchmal auch nur um Raum. Also das kenne ich selber, wo ich dachte, da hast du jetzt nicht den den ganz hohen Stern gegriffen. So, da ist Dankbarkeit aber dennoch einfach eine sehr, sehr, sehr harte Währung. Wie ist das für dich? Hast du, du bist ja nun genau ganz tief in der Thematik, hast du für dich geklärt?
Also es gibt Dinge, die kann man nicht vorhersehen. Ja? Man kann Sterben nicht üben. Also man hat es sozusagen einmal vor sich und man muss irgendwie da durch. Und meine härteste Währung ist eigentlich Demut. Also wirklich das nicht einfach nur so plakativ, sondern wirklich sich auch immer wieder bewusst zu sein, zum Beispiel, dass wir in einer Situation leben, die ist außergewöhnlich luxuriös. Wenn ich jetzt morgen erfahren würde, dass ich nicht mehr viel Zeit zu leben hätte, dann denkt man manchmal erstmal an das, was man alles nicht mehr kriegt. Ah, wollte ich noch hinreisen, so wie du auch sagst. Ich wollte den ersten Freund meiner Tochter aber noch mal sehen und dieses und jenes, ganz normal. Das denkt wahrscheinlich jeder. Aber letztendlich ist es wichtig, und das sage ich auch immer meinen Patienten und auch den Angehörigen, denken Sie daran, was Sie schon alles gesehen haben, was das Leben Ihnen gegeben hat. Und jedem von uns hat das Leben häufig schon eine ganze Menge gegeben. Und ich für mich als Achim Rieger, ich kann sagen, ich habe schon so viel mehr von der Welt gesehen, Zeit zum Reisen und zum Lesen gehabt und Zeit gehabt, auch mich mit schönen Dingen zu beschäftigen, wahrscheinlich wie die meisten Menschen sonst auf der Welt, die sich um ihre Existenz kümmern müssen. Wer bin ich, dass ich jetzt sagen müsste, aber das will ich noch und das will ich noch und das will ich noch. Es gibt da immer so eine Stelle, ich bin nicht besonders konfessionell sicher, aber so eine Geschichte, wo Moses irgendwie die Israeliten aus Ägypten holt und sie dann durchs Meer führt und dann irgendwie ist er, glaube ich, kurz vorm gelobten Land und dann sagt irgendwie Gott zu ihm, Moses, deine Uhr ist abgelaufen, du musst jetzt abtreten und er verhandelt dann und hadert und sagt, aber lass sie mich doch wenigstens noch bis dahin führen, dann ist gut. Ja, dann sagt Gott irgendwie, das finden die jetzt schon den Weg, du hast sie gerettet und das ist alles. Und das ist eigentlich so archetypisch, weil wir immer, glaube ich, dann in der Situation als erstes daran denken, was wir alles noch gerne hätten, noch die Einschulung oder dies oder das oder jenes. Wichtig ist der Blick auf das, was wir haben und was wir auch schon alles gehabt haben. Ich glaube, ich wäre unendlich traurig, weil ich in einer sehr glücklichen Lebenssituation lebe und ich wäre unendlich traurig, wenn ich jetzt mit dieser Situation konfrontiert werden müsste. Ich denke auch häufig darüber nach, aber ein anderer Freund hat mal zu mir gesagt, die Zen-Buddhisten, du musst mal dir vorstellen, die Zen-Buddhisten denken jeden Tag mindestens einmal an ihren Tod. Dann sagen alle, um Gottes Willen, ist ja furchtbar, macht einen ja total depressiv. Aber nee, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann wird einem klar, wenn mir das jeden Tag ein Stückchen bewusst ist, dann ist mir auch jeden Tag ein Stückchen bewusst, wie gut jeder Tag ist, den ich eigentlich habe. Und jeder Tag ist für mich eine Aufgabe, den Tag möglichst gut zu machen. Nicht abends ins Bett zu gehen und zu denken, das hättest du anders machen sollen, das hättest du anders machen sollen oder jenes. Also das sind so ganz wichtige Elemente, wenn du mich fragst, was macht das mit deinem Leben, dann sind das die entscheidenden Punkte für mich.
Du hast mir erzählt, dass du eine ganz besondere Art hast, mit der Erinnerung an die Menschen umzugehen, die du begleitet hast. Erklär mir das nochmal.
Ich habe so eine kleine Angewohnheit. Wir haben bei uns im Team haben wir Rituale, um mit dem Lebensende, dem Tod, dem Versterben unserer Patienten umzugehen. Ein Ritual ist, dass wir jeden Montag, jeder von uns morgens nach der Übergabe vom Wochenende für den Verstorbenen, den er in der vergangenen Woche begleitet hat, ein kleines Teelicht anzündet und das in die Mitte des Tisches stellt und nochmal ein paar Worte zu demjenigen sagt, was ihm in Erinnerung geblieben ist. Nicht die Befunde, nicht die Laborwerte, sondern wie war das für mich? Ja, was ist da abgelaufen? Also da gibt's die tollsten Geschichten. Manchmal wird gelacht, manchmal wird geweint, manchmal staunen wir darüber, wie viel Kerzen so eine Woche auf den Tisch bringt. Ich habe ein anderes kleines Ritual, dass ich mir jeden Verstorbenen auf einen kleinen Zettel schreibe, den ich neben meinem Schreibtisch aufbewahre. Über die Jahre viele Zettel mit vielen Namen. Und diese Namen, wenn ich mir sie am Jahresende angucke, die erschüttern mich manchmal, weil ich gucke drauf und von den vielleicht 100 Namen erinnere ich mich noch an 10 Verläufe ganz genau und 90 sind weg. Da weiß ich manchmal gar nicht, wer war das eigentlich? Was ist da gewesen? Und manchmal, oder als mir das so bewusst wurde, hatte ich erst ein schlechtes Gewissen und dachte, oh, das ist jetzt aber nicht in Ordnung. Du hast die Menschen so intensiv und auch so ehrlich, wie du konntest, begleitet und die waren keine Nummer und du hast sie nicht mit Floskeln versehen und trotzdem weißt du nicht mehr, wer es war. Aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, das ist ein wichtiger Mechanismus, um mit der Situation zurechtzukommen. Weil wenn man sich vorstellt, in 25 Jahren habe ich vielleicht 2000 Menschen begleitet. Wenn ich die alle mitnehmen würde, das wäre ja gar nicht zu tragen. Das Maß wäre voll. Und trotzdem bleiben immer einige wenige übrig. Und auch Bilder bleiben manchmal übrig, die mich auch immer wieder noch ganz tief bewegen und erschüttern können. Und ich habe auch gelernt, damit umzugehen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn ich merke, dass dann Situationen hochkommen, die ich manchmal gar nicht steuern kann. Die werden dann getriggert durch irgendwas, was so ähnlich ist plötzlich und die dann in mir ganz viel Trauer auslösen. Aber ich habe auch gelernt in meinem Beruf, dass eben Trauer und Liebe Dinge sind, die auch zum Leben gehören, dass es keinen Grund gibt, Liebe zu unterdrücken oder Trauer zu unterdrücken, sondern sich dessen bewusst zu sein und wenn mir es dann mal zum Heulen ist, auch mal Tränen zu vergießen, auch im Kreis meiner Kollegen oder auch zu Hause. Und das ist völlig in Ordnung und das hat auch seinen Platz und auch seinen Wert. Und so kann ich auch mit denen leben, wo ich manchmal Erinnerungen habe, die schwer sind und die nicht leicht sind.
Du hast es gerade, weil ich denke gerade so nach, wie das bei mir ist, ne? Also so, vielleicht ist es auch eine gesunde Störung, die man hat. Ich kann, ähnlich wie du es beschreibst, so in Gesprächen sehr nah bei den Menschen sein. Das Gespräch kann danach aber also auch ehrlich bei denen nah sein und dennoch kann ich das danach durchaus abschalten. Und das ist, glaube ich, auch was, wenn man in dem Bereich arbeitet, was total wichtig ist. Wenn du 3 Wünsche hättest im Bereich Palliativmedizin, was in den nächsten Jahren noch passieren sollte, um so einen kleinen Ausblick zu bekommen oder einen Wunsch hast.
Furchtbare Frage.
Okay. Was soll sich noch verändern?
Ja, was soll sich verändern? Es gibt im Augenblick, ich will da eine kleine Erklärung zu abgeben, warum ich mir das wünsche. Es gibt im Augenblick sogenannte Rahmenvereinbarungen zur Palliativversorgung. Das heißt, im Augenblick ist das, was sich in den letzten 10 Jahren in Deutschland aufgebaut hat, ein bisschen auf wackeligen Füßen und wird in Frage gestellt, weil damals, als der Gesetzgeber sagte, es muss jetzt geschehen, haben die Krankenkassen, die nicht viel Zeit hatten, denn jeder gesetzlich Krankenversicherte hatte plötzlich einen Anspruch auf diese Versorgungsform, Verträge mit Leistungsanbietern geschlossen. Das heißt, die Palliativversorgung in Berlin sieht ein bisschen anders aus als die in Brandenburg, die in Bayern oder anderswo. Dagegen wurde geklagt mit dem Resultat, dass diese Versorgung jetzt vereinheitlicht werden soll. Alles soll gleich sein, in Berlin so wie in Brandenburg und ähnlich. Das führt aber dazu, dass gewachsene Strukturen in Frage gestellt werden, dass Betreuungskonzepte plötzlich ins Wanken geraten. Es gibt plötzlich in dieser großen Debatte, wo verschiedene Positionen vertreten werden durch verschiedene Parteien, gibt es die Forderung, die Anforderungen an diese Form der Versorgung möglichst niedrig zu halten. Möglichst viele Therapeuten und Ärzte sollen diese Versorgung machen können. Die Qualifikation soll nicht besonders hoch sein. Die Honorare denn deswegen wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich einen großen Wunsch habe, dann wäre es der, dass sich einige oder alle darauf einigen, dass man die Qualifikation und die Qualität der Versorgung möglichst hoch hängt. Lieber ein bisschen mehr bezahlt, aber dafür Sorge trägt, dass Menschen so versorgt werden können, auf so einem hohen Niveau mit diesem Anspruch, wie wir es jetzt im Augenblick machen. Das wäre im Moment ein ganz, ganz großer Wunsch, den ich hätte.
Das ist für mich ein tolles und schönes Schlusswort und das können wir dann schön als Nachricht weiterleiten an die Berliner Politik. Achim, ich danke dir für den Einblick in deine Arbeit und den Einblick in dein Seelenleben. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.